And then I said, what I'm going to do, I'm 55. And my wife wanted that I looked for a new job that was as well paid as director in Disney and Easy and the Golden Cage. But I said, well, this is the opportunity to restart what is in my family or in my blood. We have a brewery family and I restart the brewery.
It's not simple to get your name out there and get distributed. That's a fact. I mean, the Belgian beer market is so satisfied right now. Of course, the Lemmick beers, it's still niche, but still then it is satisfied. So it is difficult, but we try our best and put ourselves out there and organize events and go to beer festivals and degustations in beer shops, and we try to do whatever's possible to...
Hopcast on Tour in Belgien. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast. Wir sind wie immer Regine
und Stefan
und begrüßen euch zur mittlerweile 103. Folge. Und ihr habt es eben schon gehört, wir sind immer noch auf Tour und zwar in Belgien.
Ihr hört Hopcast, euren Craft Beer Podcast. Mit uns taucht ihr ein in die Bierszene und erfahrt alles über spannende Bierpersönlichkeiten, Bierdestinations und Hintergrundinfos über Brauereien und Biere. Und heute lernt ihr zwei ziemlich spannende Köpfe der jungen Lambic-Welt kennen. Erik de Kersmerker, den Inhaber der Brewery Eilenbosch in Zellig bei Corbegem bei Brüssel, und Klaas van der Poorten, den Blender und Brauer dieser Brauerei. Ihr reist mit uns auf einen alten Bauernhof, in dessen Scheune Fässer lagern, und dort stehen Namen darauf. Und hier soll wieder auferstehen, was über 30 Jahre lang schlief: die Brewery Eilenbosch.
Genau, die haben wir im Rahmen der Tour de Goes besucht. Wer mehr über die Tour de Goes erfahren möchte, kann die Vorgängerfolge hören, 102, wo wir darüber einiges erzählen und auch über die Brauerei Bohn. Aber bevor wir voll einsteigen, Regine, wir haben was im Glas.
Das ist nicht belgisch.
Das ist nicht belgisch, nee.
Und ist bayerisch.
Fängt auch mit B an und es ist nur nicht belgisch, es ist auch noch alkoholfrei.
Also, es ist ein Geschenk, dieses Bier.
Ja, das stimmt. Unser lieber Hörer und Freund Lothar Santer hat uns das geschickt.
Es ist das volle Pulle alkoholfrei. Ein klingender Name. Und es kommt von der Simseer Braumanufaktur.
Genau. Aus, was war das, Ober- oder Unterbayern? Ich kann mir das immer nicht merken.
Oberbayern.
Oberbayern.
In der Nähe des Chiemsees.
Und es ist auch noch irgendwie am Simsee sozusagen. Ne? Und
es ist am Simsee, deshalb heißt es vermutlich Simseer Braumanufaktur.
Ich befürchte fast, ja. So wird das sein. Und das hat der liebe Lothar uns geschickt, weil das war nämlich sein Inselbier. Und das kannten wir aber nicht. Und jetzt konnte er anscheinend einiger Flaschen habhaft werden und hat es uns zukommen lassen.
Lothar Santer, der Bierprediger und genau, der Experte für alkoholfreie Biere. Auch mit dem gibt es eine Folge. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, es lohnt sich, dort reinzuhören. Der Mann hat inzwischen die 1000 Biere geknackt.
Alkoholfreie wohlgemerkt,
die er eingecheckt hat bei Untappd. So, was sagen wir denn zu diesem volle Pulle alkoholfrei, Stefan?
Ja, es ist, wir haben farbmäßig, wir machen das jetzt mal alles ganz ordentlich. Ne? Wir haben ein trübes Orange.
Mhm.
Und wir haben einen mäßig stabilen, feinporigen Schaum. Der hat sich mittlerweile schon aufgelöst. Und in der Nase haben wir einen leichten Würzegeruch. Aber tatsächlich auch
der krabbelt so hoch im Untergrund, ne?
Ja, aber auch die ein oder andere süßliche Frucht. Und das Spannende ist, es ist tatsächlich, man hat es ja manchmal, dass man auf den Websites von der Brauerei guckt und denkt, ja, irgendwie tropischer Fruchtkorb und fünf Früchte aufgezählt, my ass irgendwie. Aber sie sprechen hier wirklich von Litchi, Grapefruit und Holunderblüte und das hat man tatsächlich auch alles in der Nase. Im Nachgang kommt dann die Zitrone eigentlich auch ziemlich raus.
In der Nase oder bist du schon am Gaumen?
Nee, ich bin dann danach also schon am Gaumen. Aber erstmal hast du diese drei Sachen hast du sehr stark in der Nase. Und wenn man es dann trinkt, dann hängt die Zitrone auch noch mit drin.
Die Zitrone mogelt sich da auch noch rein, das stimmt. Die Holunderblüte ist aber auch wirklich präsent, finde ich.
Also wirklich,
Es ist ein tolles Sommerbier.
Es ist ein tolles Sommerbier und die Alkoholfreiheit fällt auch, finde ich, weiter gar nicht so stark auf. Es hat ein sehr schönes, volles Mundgefühl. Also ich kann schon verstehen, warum der Lothar das gut findet.
Das kann ich auch verstehen. Das haben auch andere übrigens verstanden. Dieses Bier ist prämiert. Es hat den European Beer Star Silber Award gewonnen 2023 in der Kategorie New Style Non-Alcoholic Lager und hat aber auch schon 2022 abgeräumt. Da gab es Gold und 2020 Bronze für dieses Bier.
Ja, ordentlich. Also wie gesagt, falls ihr mal welche kriegen könnt, sehr empfehlenswert, echt ein schönes alkoholfreies Bier. Was ist untergäriges Kellerbier, ne? Kaltgehopftes Kellerbier.
Es lief auch in der Rubrik modernes alkoholfreies Zwickelbier beim
Jürgen. Ah, so war das, genau. Mhm.
Vielen Dank, Lothar, für diese schöne Überraschung.
So, aber kommen wir wieder von Bayern nach Belgien, denn darum geht es ja eigentlich hier. Und zwar geht es um die Brauerei Eilenbosch. Und die war am zweiten Tag die zweite Station unserer Tour de Goes.
Und bevor wir in die Gegenwart schauen, gucken wir zurück, weil die Geschichte von Eilenbosch ist tatsächlich ganz spannend. Deshalb haben wir sie auch ausgesucht. Die beginnt im Jahr 1886. Emil Eilenbosch gründet die Brauerei in Schepdal. Und Emil hatte zuvor einige Gebäude von Jean de Troch gemietet. Und als dieser den Vertrag in den 1880er Jahren kündigte, teilte Emil Eilenbosch Jean de Troch mit, dass er eine neue Brauerei bauen würde, und zwar eine, die dreimal so groß sein würde. Die Gründung der Eilenbosch Brauerei war also der Beginn des erbitterten Wettbewerbs zwischen den Familien Eilenbosch und de Troch. Merkt euch das, das wird später nochmal spannend. Ab 1894 wurde die neue Dampfbrauerei offiziell als Eigentum von Emil Eilenbosch eingetragen. Und danach wurde der Komplex weiter ausgebaut. Etwa 100 Jahre lang wurde die Brauerei von den aufeinanderfolgenden Generationen geführt. In den späten 1950er Jahren hatten viele Brauereien im Pajottenland einen schweren Stand. Die wachsende Beliebtheit von Lagerbieren läutete den Niedergang der Eilenbosch-Brauerei ein. 1975 versuchte der englische Konzern Whitbread als neuer Eigentümer vergeblich das Ruder herumzureißen. 1989 wurde Eilenbosch von der Familie de Kersmeeker übernommen. Das war eine renommierte Brauerfamilie aus Cobblegame. Diese hatten sich unter anderem mit der Göse Den Herd einen Namen erbraut. Herd heißt auf Deutsch Hirsch. Und wenn ihr auf das Eilenbosch-Logo schaut, auf das heutige, ist dort ein Hirsch zu sehen. Aus Den Herd wurde später Mortsubit. Genau, habt ihr auch schon gehört. Wie kam es dazu? 1970 wurde das bekannte Brüsseler Café und der Göse Mischbetrieb à la Mortsubit von den Gebrüdern Vossen übernommen. Ein Teil des Betriebes aber kaufte die Brauerei de Kersmeeker. Sie übernahmen schließlich den Namen Mortsubit für ihre Brauerei. Im Jahr 1989 verkaufte Paul de Kersmeeker seine Hälfte an Mortsubit an die Gruppe Alkenmäß, die heute zu Heineken gehört. Und die Brauerei Eilenbosch? Der Niedergang war nicht aufzuhalten. 1991 schloss die Brauerei ihre Pforten. Für immer? Nein, Erik de Kersmeeker hat die Brauerei 2019 wiederbelebt.
Puh, das war ja echt eine ganze Menge Biergeschichte. Vielleicht mal als kleine Notiz, die Brauerei Eilenbosch kann man nicht oder sollte man nicht verwechseln mit der Het Burenerf Eilenbosch. Es gab zwei alte Eilenbosch-Lambic-Brauereien in Belgien und die Burenerf-Brauerei befindet sich in Huizingen, wo sich die andere alte Eilenbosch-Brauerei befindet. Boah, ist das kompliziert. Eilenbosch-Huizingen stellte 1965 den Braubetrieb ein. Die Familien sind entfernt verwandt. Es handelt sich also um zwei völlig unterschiedliche Lambic-Hersteller.
Das ist alles nicht so easy.
Nee.
In den Shownotes werdet ihr Quellen finden. Da verlinken wir euch die Geschichte, damit ihr das nochmal, wenn ihr interessiert seid, nachlesen könnt. Aber zurück zu Erik, dem Mann, der Eilenbosch wieder erweckt hat. Denn die Marke gehört ja nach wie vor seiner Familie, auch wenn die Brauerei verkauft worden ist. Er hat die Brauerei in Zelleck wieder eröffnet. Das liegt bei Cobblegame. Also nahe Mortsubit. Und die Brauerei, die noch keine ist, ist in einem alten Hof untergebracht, den Erik gemietet hat. Roter Backstein, durch ein Tor geht es in den Innenhof mit Kopfsteinpflaster. Weiße Pagodenzelte waren dort aufgebaut, als wir dort waren. In der Scheune lagern die Fässer, dahinter gibt es auf einen weiteren Hof. Klein ist das Ganze nicht. Erik könnt ihr euch ungefähr so vorstellen. Dunkle Brille, kurze dunkle Haare, bisschen verwuschelt, als wir ihn trafen. Immerhin kamen zur Tour de Goes über 1000 Leute zu ihnen zu Besuch. Da kann man auch schon mal verwuschelt aussehen. Auf seinem schwarzen Hoodie ist vorne links das Eilenbosch-Logo zu sehen. Das mit dem Hirschen. Auf der Herzseite. Das passt. Auch wenn Erik selber eigentlich gar kein Brauer ist.
Was my uncle had sold 30 years ago when I just came from university, it was no place for me because Theo Maas, a famous brewer from Maas Pils, said, okay, I'm now 50% actioner. I want for each generation one person, so your father and your brother, Philip, but Erik, sorry, there's no place for you. You have to find your own way, and there was no problem. I mean, I was 23 years old and I started at Maas, Master Foods, for 10 years and 5 years Craft Foods, Mondelez with Godot chocolate, so very good products always. And then I ended with 15 years at the Walt Disney Company in Brussels and Amsterdam. But that came to an end because of a reorganization. We moved to France and everybody was fired. And then I said, what am I going to do? I'm 55. My wife wanted that I looked for a new job that was as well paid as director in Disney and easy and the Golden Cage. But I said, oh, this is the opportunity to restart what is in my family or in my blood. We have a brewing family and I restart the brewery. And it was just first an idea, but a few months later we really raised the company and we did a crowdfunding campaign to raise money. And 5 years later, we are well established, still not making profit, but on good way to make profit with our company and to be there for always now, not closing anymore.
Erik hat sich für dieses Projekt zwei Partner mit ins Boot geholt. Sein Studienfreund Jeroen Lettens und Klaas van der Porten. Klaas ist der Brauer im Team. Ein junger Mann, blonde, kurze Locken, Bart, schwarzer Hoodie und weiße Turnschuhe. Wir erwischen ihn am Ende einer der zahlreichen Führungen im Rahmen der Tour de Goes. Dort in der Halle, wo die Magie stattfindet, wo sich die großen Fässer aneinander reihen.
I'm a bioscience engineer. Yeah. I was always interested in the fermentation process, especially of beers. I did my master's thesis about the bacterial community in barrel-aged beers as well. So I was really interested in that.
In Gent hat er studiert, richtig?
Genau.
Wir standen ja in dieser Scheune. Das ist wirklich eine alte Scheune. Die ist ja aus dem 17. Jahrhundert. Also dieser Hof hat auch schon eine großartige Geschichte hinter sich.
Ja.
Ebenso sicherlich wie das eine oder andere Fass, das da vielleicht steht. Diese Fässer. Es geht ja bei Lambic ganz viel um Fässer. Und erinnerst du dich, also Erik hat uns ja auch erzählt, die größte Investition bei dem Ganzen war ja eigentlich auch die Anschaffung der Fässer.
Mhm.
Das sind echte Werte in diesem Business. Und über die Summe, die er investiert hat in das ganze Unternehmen, schweigt er ja nur eben so viel, um 1500 Hektoliter Lambic lagern zu können, startete er eben eine Crowdfunding-Aktion.
Mhm.
Und sie wollten das sind diese großen Fässer, diese richtig fetten Fässer, übermanns groß. Ich weiß nicht, wie viel da reinpasst, ehrlich gesagt.
Mhm.
Mit
den Löchern, wo ein Mann durchsteigen kann.
Ja, diese 100 alte Holzfässer mit einem Fassungsvermögen von so ungefähr 650 Litern wohl und dann noch 100 weitere Fässer. Also es ging darum, ganz viele Fässer zu kaufen. Und dafür wollte er 150.000 Euro sammeln. Und das Crowdfunding war tatsächlich erfolgreich auch, weil sie sich eben eine ganz pfiffige Idee haben einfallen lassen. Man konnte nämlich diese Fässer sponsoren, indem man ein bisschen mehr beigab, also ein bisschen mehr spendete bei diesem Crowdfunding. Und dann steht dein Name auf dem Fass.
Das ist natürlich ganz schön. Man wird sozusagen Fasspate. Und einer von den Menschen, die bei uns in dieser Truppe bei der Tour de Goes dabei waren, Theo aus den Niederlanden, ist auch Pate von so einem Fass. Der fährt auch regelmäßig vorbei und streichelt sein Fass.
Vielleicht bekommt er auch mal Bier aus diesem Fass. Also insgesamt, vielleicht gehört Theo ja zu denen, die 20 Jahre lang Bier bekommen von Eilenbosch. Auch das gehörte zu einem Paket.
Ein Genussschein sozusagen.
Ja, dass man eben buchen konnte, wenn man so will, bei diesem Crowdfunding als Goodie. Also eine ganz schöne Idee.
Und wie so häufig interessiert uns in diesem Fall natürlich auch die Frage, wie hoch ist denn der Ausstoß? Wie viel Bier wird denn da so im Jahr gemacht?
That depends as well. For the moment, we have 900 hectoliters stored. That's just aging. So 900 hectoliters. But we still have a lot of old beer as well. Mm-hmm. So this year the production was a bit less. Mm-hmm. I think in the lambic 160 hectoliters only. Mm-hmm. But that's just refilling what we bought.
And the year. Rest is your craft beer line or?
Yeah.
Okay.
Yeah. But I mean, the old stock of lambic is going to get depleted now. Mm-hmm. So then I'm going to have to brew a lot more next year.
Yeah, okay.
So that's but in the new season, yeah, from October on, probably, yeah. When it's cold enough.
Ja, und die Kraftbierlinie fand ich ja tatsächlich auch ganz spannend, weil ich das ganz erfrischend fand, auch mal was anderes als eine Göse zu trinken oder ein Lambic
irgendwie. Ich erinnere mich an deine strahlenden Augen, als wir auf diesem Hof standen.
Ja, so ein IPA kann man dann ja auch ganz gerne mal haben. So.
Dass es dort ein IPA gibt, richtig. Ja. Das ist tatsächlich insofern spannend, als dass mich das ein bisschen erinnert hat an einen alten Bekannten aus Kiel, nämlich an die Czernys Küstenbrauerei. Und der Mann braut ja Bier eigentlich nur, um später Whisky verkaufen zu können.
Ja, beziehungsweise er hat dann irgendwie dieses Bierthema angefangen, als er gemerkt hat, dass der Grundstoff ein anderer ist, wo man das schneller verkaufen kann. Auf Whisky muss man ja ein paar Jahre warten, ne?
Das ist die lange Version von meiner Kurzversion. Genau, vielen Dank für die Erklärung. Das heißt, Bier ist ein Mittel, um das Ganze zwischenzufinanzieren, weil das Produkt, das man für mehr Geld verkaufen möchte, einfach eine Zeit lang braucht, um zu reifen und richtig gut zu werden. Und so ähnlich hat sich das Erik auch gedacht.
There are a lot of things that make that it was financially possible for me to do it. And the biggest investments were in fact in the oak casks where the beer is in and the beer producing itself and then keeping it for 3 years without selling. So all your capital is it and you have no income. But there we find a little solution to produce patience for animals. We said, my colleague is a brewer and he said, okay, let's... How are we going to do? Not waiting 3 years and turning our fingers. So he said, let's make beer that we can sell immediately. And so we contacted a very nice brewery in Belgium, the Ranke, in Dottigny, near Kortrijk, who is a famous brewery, the Ranke, and they allowed us to brew at their places. Because what is particular is that we don't let brew and just get the beer here. No, we brew it ourselves. Klaas goes there, we rent the building, and then we do it all ourselves.
The thing is, we don't have a brewery ourselves yet, so we for all those things, we have to go to other breweries. I also brew the craft beer line myself, but at Brouwerij de Ranke dan. Mm-hmm. But it's always 40 hectoliters. That's a lot, but also not a lot. I mean, for them it's okay, but for us, yeah, it's enough.
And where are you making the lambics?
Lambic at Brouwerij de Troch.
Okay.
Yeah, in Lambic.
Okay.
Yeah. But it's our own recipe as well. So,
die alte Konkurrenz ist dann anscheinend wohl dahin und man ist jetzt so freundschaftlich verbunden, dass man da brauen kann.
Kollaboration und Unterstützung von anderen Brauereien ist da sehr wichtig. Ne? Also Oral ist ja auch so angelegt, dass man sich gegenseitig unterstützt, um den Bierstil nach vorne zu bringen. Und mit Oral diesen Rat der Lambic-Biere sind sie ja auch in engen Kontakt, sind ja auch Mitglied. Und unter anderem unterstützten Erik auch Frank Boon und eben der besagte Rat bei technischen Fragen. Und sie helfen ihm nach wie vor dabei, seinen eigenen Weg zu finden, also auch seinen eigenen Lambic zu brauen.
I'm a very fond of Frank Boon and all the guys from Oral, because they supported me also technically in how to produce and help me with the facilities and everything. And because they see the importance of the authenticity and if they believe that I bring it authentically, they really support me. And that's when I said I restart the animals, he smiled and said, that's a good idea. Because very business people said, it's not a good idea. It's much too expensive, much too much investment. It's not a good idea. It's not, show me the figures. No, in 3 years only that you get money in.
Ja, das mit den 3 Jahren taucht immer wieder auf, ne?
Ja, mit den 3 Jahren. Follow the money, mach keine Brauerei auf. Ja. Da ist schon viel Passion drin. Und nun muss man aber auch sagen, dass der belgische Biermarkt gerade nicht sehr stark ist. Und dazu kommt, arm ist das Land an Brauereivielfalt ja auch nicht.
Nee.
Also der Wettbewerb ist halt durchaus da und der Kuchen wird nicht größer. Und da steht natürlich zwangsläufig die Frage im Raum, braucht es denn gerade jetzt da kommt ja noch dieser schwächelnde Export hinzu, braucht es gerade jetzt noch wirklich eine neue Lambic-Marke?
It's not simple to get your name out there and get distributed. That's a fact. I mean, the Belgian beer market is so satisfied right now. Of course, the Lambic beers, it's still niche, but still then it is satisfied. So it is difficult, but we try our best and put ourselves out there and organize events and go to beer festivals and degustations in beer shops, and we try to do whatever's possible to. But if you're too afraid, it won't work. I mean, why start even? So you have to take risks sometimes. And yeah, but I think right now we're in a position that we're getting a bit of traction, I think, in the market, which is nice, which is needed as well, I think. But we'll see. See, and we just be careful how to invest. That's why we don't have a brewery yet. We don't have a bottle line yet. When we have the money, we will do it. But we're cautious. I mean, I would love to build one, but yeah.
Next level.
That's next level, and especially now the beer market is not really doing so good in Belgium. A lot of regulations coming up. We're only 5 years old, so we're doing okay right now.
Tja, das Ganze braucht Zeit und den Glauben, dass es wirklich klappen kann. Und trotzdem haben wir Erik die Frage stellen müssen: Ist das Ganze nicht auch ein bisschen verrückt?
Of course, it's. I know that's what I like on it, because I can really go long term and say I want to do it, because this should not be possible at Disney, because in our business, at Disney also, for the big project that could be only profitable in 20 years, but the basics have to deliver cash money all the time, and I didn't want that. I want to make good beer in the long run, so that was my choice.
Über 1000 Leute sind gekommen während der Tour de Goethe in diesem Jahr.
Das ist ganz ordentlich.
Das ist ganz ordentlich, und sie waren wirklich sehr, sehr zufrieden mit der Resonanz, die das Ganze hatte. Und sie sind auch wirklich sehr positiv gestimmt. Mhm. Und ich erinnere mich auch an Eriks Frau. Die war natürlich auch dort vor Ort und hat so Gläser abgeholt und sagte auch, ach, ich könnte irgendwo an dem Strand sitzen in der Sonne. Aber hey, hier ist ja auch so schön. Also Humor haben die beiden definitiv.
Ja, sie schienen auch bei der Entscheidung ungefähr so begeistert zu sein wie die Leute in der Bank.
Aber wie die Leute in der Bank haben sie das Ganze offensichtlich oder hat sie das Ganze offensichtlich mitbegleitet.
Das stimmt.
Die Eilenbosch Brauerei ist, finde ich, ein Besuch wert. Es ist wirklich hübsch anzuschauen. Mhm. Und man kann da bestimmt auch Biere vor Ort erstehen. Es ist wahrscheinlich ganz gut, sie vorher anzuschreiben, wenn ihr mal vorbeifahren wollt. Ich hatte ein Wild Ale von denen. Mhm. Das fand ich super. Es war eigentlich ein Blond Ale, aber es basiert auf einem Blond Ale. Mhm. Wild Blond Ale, das war echt ein ganz, ganz tolles Bier.
Ja, die Sachen waren alle gut. Ne? Wir hatten ja irgendwie ein bisschen was mitgenommen und neulich mit Freunden verkostet. Das macht ja wirklich einen guten Eindruck.
Also, nehmt diese Brauerei mit auf eure To-Watch, To-Visit-List und To-Drink. Das lohnt sich auf jeden Fall und ihr unterstützt da auch ein ziemlich gutes Projekt.
Das stimmt.
Gutes Projekt, gute Brücke zu einem anderen Thema, nämlich zu Buddleship. Vielleicht erinnert ihr euch an unsere Folge mit Simon und Nienke von der Lost Horizon. Auch die hatten eine Crowdfunding-Aktion gestartet, die leider nicht erfolgreich war. Und zwar ging es da um die Finanzierung einer Kläranlage. Und die beiden träumen ja davon, dort eine Brauerei aufzubauen, draußen Richtung Bremervörde ist es daraus. Mhm. Und ich habe jüngst mit Simon telefoniert. Das Ganze steht ja noch immer nicht, weil die Behörden anscheinend doch brauchen. Ärgerlich. Aber innerhalb der nächsten 2 Wochen soll tatsächlich dann wohl mal die Entscheidung kommen, ob sie das Ganze umwidmen können und ob die Kläranlage und die Brauerei dann wirklich starten könnten. Vielleicht, wenn ihr da euch noch mal reinhören oder wenn ihr da mehr erfahren wollt, hört in die Folge rein. Es geht darum, dass das Ganze vorher ein landwirtschaftlicher Betrieb war und sie dürfen das aber als Brauerei nicht als landwirtschaftlichen Betrieb führen, weil eine Brauerei nun mal keine Landwirtschaft ist. Das ist natürlich irgendwie relativ urig, vor allen Dingen, weil die Bains irgendwie doch führen möchten wie eine Landwirtschaft. Und wenn man sich mit Bierhistorie ein bisschen auskennt, weiß man, das ist ja eigentlich auch der Kern der Bierproduktion, denn die war ja mal Teil der Landwirtschaft. Aber das geht so einfach nicht in Deutschland. Deshalb muss da eine Umwidmung folgen. Und das ist leider alles nicht ganz so einfach.
Guck mal, von Regulations haben wir eben auch bei Klaas gehört. More and more regulations bei Eulenbusch. Und ja, in Deutschland sowieso more and more regulations.
Ja, also drückt die Daumen, dass da ein guter Bescheid kommt. Wir bleiben da am Ball. Wir haben selber noch einen kleinen Ausblick. Wir planen eine Doppelfolge in Kooperation mit unseren Freundinnen von Hamburg Ahoi. Stefan, was planen wir?
Wir planen 2 super Sonderfolgen zusammen mit Hamburg Ahoi zum Thema 10 Jahre Craft Beer in Hamburg.
Denn im letzten Jahr und in diesem Jahr gibt es doch die eine oder andere 10 bei den Geburtstagen, den die Brauereien in dieser Stadt feiern. Und ja, ganz grob kann man sagen, es ist tatsächlich eine Dekade Craft Beer in Hamburg in diesem Zeitraum. Und das ist uns doch glatt eine Doppelfolge wert. Und deshalb die Frage an euch. Gibt es Momente, Biererinnerungen in Hamburg, die ihr mit der Community teilen möchtet? Schreibt uns doch oder noch besser, sendet uns eine Sprachnachricht an cheers@hopcast.de. Jens, wir zählen auf dich. Du bist unser treuester Sprachnachrichtenschicker. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du zu eine Dekade Kraftbier in Hamburg den einen oder anderen Gedanken zu erzählen hast. Ich freue mich schon drauf.
Sehr schön.
Wir sagen Danke an Visit Flanders, an Steen, Marjolein und Christopher und an alle, die diese Reise und damit auch diesen Podcast ermöglicht haben. Hopcast gibt es auf Instagram, auf YouTube und wir haben eine Homepage www.hopcast.de und den Podcast gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Am besten abonniert ihr ihn, wenn noch nicht geschehen, dann verpasst ihr keine Folge. Wenn euch unsere Arbeit gefällt, dann könnt ihr uns unterstützen. Das tut ihr natürlich sowieso schon, wenn ihr diesen Podcast regelmäßig hört, wenn ihr ihn allen euren Liebsten empfehlt, teilt und ein bisschen Lärm macht für uns und auf eurem Lieblingspodcast-Kanal, wenn es denn geht, die eine oder andere Bewertung fallen lasst, gerne die Höchstnote. Das hilft uns unglaublich, sichtbarer zu werden. Wenn ihr mögt und könnt, könnt ihr uns auch monetär unterstützen. Das geht über Steady. Dort haben wir eine Seite und dort findet ihr auch unser kleines Hopmag mit weiterführenden Texten und Reportagen aus der Bierwelt. Und dort findet ihr Community-Pakete. Es geht schon ab 5 € los im Monat. Da mit dieser kleinen Summe könnt ihr uns unterstützen und diesen Podcast möglich machen. Es gibt auch ein Paket für Mega-Bier-Lover mit 10 € im Monat und die erhalten dann für die Dauer ihrer Mitgliedschaft, ihrer Unterstützung 10% Rabatt auf ihre Einkäufe bei der Biothek. Wir haben außerdem ein Newsletter, den gibt es kostenfrei und natürlich freuen wir uns auch irre, wenn ihr den vielleicht auch gleich mit abonniert, wenn ihr auf dieser Steady-Seite seid, denn dort findet ihr den und ihr findet aber alle Links wie immer auch schön in den Shownotes aufgeführt. Ah, Stefan, ich glaube, dann sind wir für diese Folge tatsächlich durch, oder?
Genau. Und der nächste Hopcast erscheint schon am kommenden Freitag.
Wir sagen Danke fürs Zuhören. Wir sagen Danke fürs Teilen, fürs Bewerten und
tschüss.
Ahoi.
Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier.
Warum eigentlich Trier?
Na, wegen des Rheins.